Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge vom Nerds am Apparat. Und bevor wir überhaupt irgendetwas sagen, begrüße ich ganz liebevoll den lieben Pascal. Hallo.
Hi.
Ist es her, dass wir in dieser Konstellation gesessen haben. Schande über mein Haupt. Ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen und könnte mich erklären und lassen wir das einfach. Aber wir sind da. Wir leben noch. Das ist ja schon mal prinzipiell ein gutes Zeichen, würde ich sagen, oder?
Das ist ein sehr gutes Zeichen.
Ja, ne?
Würde ich auch sagen.
Finde ich auch. Irgendwie hat es mich gepackt und ich bin auf Pascal wieder zugegangen und habe gesagt, Pascal, ich weiß, es ist unheimlich lange her und können wir wieder eine Folge aufnehmen? Und Pascal so, ja, lasst es uns tun. Ja. Fairerweise muss man auch sagen, dass Pascal derjenige ist, der immer mal wieder gefragt hatte und ich derjenige war, der sagte, ja, gerne, aber keine Zeit. Und aber das hat den Grund, also wir haben jetzt für diese Folge kein spezifisches Thema, das heißt, es ist wieder so eine News-Folge, sage ich mal, wobei wir, glaube ich, am Ende durchaus ein Thema haben, worüber wir ein bisschen sinnieren und uns unterhalten werden. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir gehen einfach direkt rein in die News.
Nerds am Apparat. News.
Und die erste News, die wir im Endeffekt auch schon für euch haben, ist, ihr kennt das doch, mit Windows-Updates und da gibt's immer mal so ein bisschen was, ne, das große Update 24H2 hat ja viele Stolpersteine mit sich gebracht und wurde dann nicht ausgerollt und dann war es erschwert, das zu bekommen und es hat sich immer alles verzögert. Jetzt ist aber 25H2 raus und unerwartet schnell bereitet Microsoft die Update-Welle vor. Normalerweise haben Updates von Microsoft ja immer so eine Vorphase, bevor sie in die Massenverteilung gehen. Und 25H2 ist aber jetzt schon in der Ausrollung und bietet ein paar neue Features, die eigentlich in 24H2 auch schon mit dabei waren, aber unter anderem auch ein Problem. Nämlich mit dem 25H2 Update gibt es ein Problem für Windows-Wiederherstellungsumgebungen. Die waren komplett unbrauchbar. Es gibt mittlerweile schon einen Hotfix dafür, den Microsoft auch schon rausgebracht hat in dem Oktober-Update-Zyklus. Aber solltet ihr das noch nicht haben und ihr solltet auf Windows-Wiederherstellungsumgebungen drauf also angewiesen sein, dann updatet so schnell wie möglich komplett durch, weil in der Windows-Wiederherstellungsumgebung gab es das Problem, dass alle externen bzw. alle USB-Geräte, also Mäuse und Tastaturen, einfach nicht mehr funktioniert haben. Und das ist so eine Sache, wo ich wieder denke, wie kann das passieren? Also, das ja, also mal so eben kurz komplett USB-Mäuse und Tastaturen ad acta zu legen in einem Update, stelle ich mir ein bisschen spannend vor. Oder? Sehe ich das falsch?
Es ist ein bisschen beängstigend. Machen wir es mal so. Aber das deutet halt eher ein allgemeines Problem mit USB-Geräten hin, dass USB-Mäuse und Tastaturen nicht funktionieren. Das ist halt das einfach das Erste, was auffällt, weil du nichts mehr machen kannst.
Ja, also selbst wenn ich ja dann mit Tasten, ich kann ja gar nichts mehr machen. Also ich bin ja dann tot.
Nichts, ne. Also du kannst halt per Remote dann irgendwie versuchen, drauf zu kommen.
Ja, oder ich habe noch so einen alten, super alten, proprietären Anschluss. Wie heißen doch mal diese runden Stecker von damals?
Ja, PS2.
Was?
PS2.
Ja, genau. Vielleicht wird es darüber noch klappen? aber das ist, wer hat noch USB-2-Anschluss?
Also genau, du bist ja dann schon auf Windows 11. Das heißt, du brauchst ja dann schon ein Mainboard mit einem TPM2. Da ist unwahrscheinlich, dass du dann noch einen PS2-Anschluss hast.
Stimmt. Ja, stimmt. Das ist richtig. Verrückt. Es ist einfach. Aber ich meine, Fehler passieren ja immer wieder und wir werden auch gleich auf jeden Fall noch eine News mit haben. Der Oktober ist für Microsoft sowieso nicht so prickelnd, was Updates angeht. Also da haben sie sich irgendwie, ob es jetzt an der Geschwindigkeit lag und nicht genug Testing betrieben haben oder einfach sich wirklich Fehler, also Flüchtigkeitsfehler vielleicht eingeschlichen haben, sollte aber auch nicht passieren. Also gerade, ich meine, Mäuse und Tastaturen ist halt, das ist die Bedienung, die man als normaler Benutzer hat. Die sollte funktionieren. Ich meine, auf der anderen Seite, wir kennen das alle und ich glaube, jeder, dem ich sage, boah, mein Windows-Update hat mir meine Soundeinstellung zerschossen, der versteht das, weil es dem genauso gegangen ist. Also es gab immer irgendwann ein Update, was alle Soundeinstellungen zersägt hat. Also
Wobei, ich überfliege gerade den Artikel, weil ich habe mir die nicht alle durchgelesen jetzt. Es geht ja nur um die Wiederherstellungsumgebung, ne?
Ja, genau.
Geht also nur um die Wiederherstellungsumgebung. Du kannst Tastatur und Mäuse kannst du weiterhin in deinem Windows benutzen. Das ist halt nur in der Wiederherstellungsumgebung funktionieren sie nicht.
Ja. Aber das, also wenn das Update halt andere Schwierigkeiten macht und du dann in die Wiederherstellungsumgebung gehst und es dann nutzt, also das halt auch.
Ja, aber dann, das deutet ja eher darauf hin, dass irgendwie ein Treiber nicht geladen worden ist.
Das stimmt ja. Das ist richtig.
Bedeutet ja nicht, dass das komplett kaputt ist. Das war jetzt meine initiale Annahme, dass die irgendwo irgendwas komplett kaputt gemacht haben, aber Wiederherstellungsumgebung trotzdem scheiße. Weil ja, sollte da kommst du dann auch mit Remote ja gar nicht mehr dran.
Nee, stimmt. Stimmt, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, aber also glücklicherweise, es gibt einen Patch, deswegen guckt netterweise, wie sagen es jede Folge, guckt, dass ihr die Updates macht. Es ist gepatcht, es gibt ein neues Update, was diesen Fehler behebt. Guckt einfach in die Windows-Updates und jagt das neue Update drüber. Damit sollte das Problem dann in der Wiederherstellungsumgebung auch behoben sein. Springen wir zur nächsten News. KI ist ja im Vormarsch und wir sind ja, wir berichten oder haben ja auch sehr, sehr lange immer mal wieder über künstliche Intelligenzen berichtet und mittlerweile ist das Thema, also sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt ein Jahr keine Folge mehr veröffentlicht, es ist auf dem KI-Markt unheimlich viel passiert. Und mittlerweile kommen auch Zahlungsanbieter um die Ecke und versuchen mit Protokollen und Agents Zahlungsverkehre ein bisschen zu automatisieren. Und da kommt halt Visa im Endeffekt um die Ecke und hat einen neuen Plan für sicheren Zahlungsverkehr. Da geht es um das Trusted Agent Protokoll. Ziel des Ganzen ist es im Endeffekt, eine einheitliche Sprache zu sprechen, die hohe Sicherheitsstandards hat, um im Endeffekt automatisierte KI-Payment-Lösungen zu ermöglichen und den schieren Wildwuchs ein bisschen einzudämmen und einen Standard reinzubringen. Also Visa arbeitet da auch mit diversen internationalen Normungsgremien zusammen, also IETF, OpenID Foundation und EMVCO, um ein standardisiertes Protokoll auf den Markt zu bringen, um halt diesen Standard zu etablieren und auf sicheren automatisierten Zahlungsverkehr im Endeffekt setzen zu können. Das Problem natürlich ist, je mehr wir automatisieren, desto weniger händische manuelle Eingriffe haben wir und desto weniger Kontrolle haben wir über den jeweiligen Zahlungsverkehr. Und da geht es halt darum, dass wir sowohl als Käufer geschützt werden, dass die Informationen natürlich sicher bleiben und auch sicher kommuniziert werden, im Endeffekt zwischen Käufer und Verkäufer, aber dass halt auch Verkäufer geschützt werden, Fehlkäufe, also um zu identifizieren, dass es sich um einen verifizierten Kauf handelt und nicht, dass das irgendwie spooky anderer Shit ist im Endeffekt. Und ich weiß noch nicht, was ich überhaupt von dem System des, hey, wir setzen KI-Agents ein, um unsere Käufe zu tätigen, halten soll, weil fühlt sich
okay, irgendwie... Okay, das aber, ja. Aber das hatten wir ja schon mit Alexa sowieso ja schon. Ne, also Alexa konnte ja schon Sachen im eigenen Amazon-Shop ordern. Von daher, ich hoffe, dass dieses Protokoll es einem ermöglicht, halt als Anwender halt nochmal vernünftig drüber zu gucken. So von wegen, ist das wirklich, was du bezahlen wolltest?
Ja.
Ist das okay, dass das so abgewickelt wird?
Ja.
Weil wenn KI halt einfach... Also, wir sind halt noch nicht so richtig da, dass KI vernünftig versteht, was du tatsächlich brauchst. Ob das, was es da an Produkten dir jetzt vorgeschlagen hat, zum Beispiel, ob das das Richtige ist, was du brauchst. Weil da ist auch, wenn ich mir den Amazon Store halt so angucke, da ist halt auch sehr viel Missinformation drin. Erkennt KI sowas? Glaube ich nicht. Von daher ist es ja schon in Ordnung, dass man dass man daran entwickelt, dass man da irgendwie vernünftige Sicherheit reinbekommt, bevor bevor halt der Gesetzgeber eingreifen muss, weil es gibt dazu definitiv wahrscheinlich auch noch keine vernünftigen Gesetze. Von daher jetzt schon mal daran zu arbeiten, ist ja nicht ganz blöd.
Nein, definitiv. Also alles, was Sicherheit erhöht, bin ich total für. Gerade im Zusammenhang mit Zahlung. Und wenn du den Amazon Store halt auch ansprichst, ja, guck dir ja die Verschlagwortung der einzelnen Titel einfach nur noch an. Ne? Also das ist ja ein Kraut und Rüben, was da existiert. Gibt ja schöne kleine YouTube-Formate, die sich immer darüber lustig machen für diese automatisch generierten Titel für Produkte. Das ist ja alles das, was früher so AliExpress, Alibaba und so weiter, das war da sehr gängig, was ja zu Amazon rübergeschwappt ist im Endeffekt. Da blickt ja, also selbst ich als Nutzer blicke da ja schon gar nicht mehr durch. Was ist das jetzt für ein Artikel, den ich mir da angucke? Weil anhand des Titels ist es nicht mehr zu identifizieren. Und dass da dann, wie du schon sagtest, ne, wenn es dann Mittel und Wege gibt, dass die Käufe verifiziert werden und besser lernen und dann auch einen sicheren Umgang damit haben und wir sicher sein können, dass die KI oder der Agent uns das kauft, was wir brauchen, dann befürworte ich das definitiv, weil sonst wird's...
Also, das ist der erste Schritt, ne, dass wir überhaupt die KI so weit kommen, dass die auch Produkte bestellen für dich, die du auch wirklich haben wolltest. Das ist aber unabhängig jetzt davon, ob dieser Agent oder diese KI in der Lage sein sollte, diese Transaktion durchzuführen. finde ich auch ein bisschen, ey, das ist eine Sache, wenn die KI dir Produkte vorschlägt, wo du jetzt auch schon nicht weißt, du bist in Amazon und wir wissen alle, dass Amazon ziemlich dreckig arbeitet, wenn es um Produkte geht, die ja gerne dann einfach Produkte anderer, die gut laufen, einfach kopiert und die günstiger aufgrund ihrer Marktmacht günstiger anbieten kann. Ja.
Viele Amazon Basic Produkte basieren auf diesem System.
Und dann kommt Amazon mit ihrer eigenen KI daher und dann versucht diese KI Produkte dir zu verkaufen auf und weiß ich nicht, gaukelt dir darauf hin oder gaukelt dir vor, dass das Produkt ist, das du haben wolltest.
Ja.
Naja, das ist halt eine Sache. Andere Geschichte ist halt gut, darauf wird die Welt hinauslaufen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein. Dann brauchen wir halt Schnittstellen, damit der Konsument zumindest über die Finanzen Bescheid weiß. Na, dass der weiß, okay, selbst wenn die KI sagt, das kostet nur das und das und ich bestelle dir das mal, dass du dann trotzdem in irgendeinem Zwischenschritt sehen kannst, okay, das ist wirklich das, was bezahlt werden muss. Oder das ist das, was von deinem Konto abgebucht wird.
Ja.
Ich finde es halt immer noch ein bisschen, also ich wüsste nicht, wo das Sinn ergibt, dass ich die KI frage, ey, bestell mir ein Produkt und wo ich dann gar nicht mehr in dem Rest des Ablaufs involviert bin, sondern dann macht die KI nicht nur die Bestellung, sondern die füllt auch Kontaktdaten, ne, Adressen aus für mich, Bezahldaten und übermittelt die und bezahlt dann auch, ohne dass ich involviert bin. Wo weiß ich nicht. Das ist halt, wenn ich jetzt nochmal auf Amazon zurückkomme, ist all diese Daten hat Amazon ja bereits in vielen Fällen. Da sind dann einfach zwei Klicks und dann habe ich das auch bestellt. Weiß ich nicht, ob die KI das übernehmen muss. Wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwie ein Produkt so allgemein findet im Web, in irgendeinem Portal, dann muss ich halt auch Gewissheit haben, dass die KI weiß, dass diese Webseite vertrauenswürdig ist. Also das ist alles sehr mysteriös, dass wir halt bei der Zahlung ansetzen.
Ja, das stimmt schon.
Aber gut.
Ich versuche auch gerade ein Szenario auszumalen und zu überlegen, wann das Sinn ergeben könnte. Aber ich glaube, im Privatnutzerbereich, also sehe ich es gar nicht. Und in einem Business-Kontext möchte ich ja als Unternehmer auch eigentlich immer meine Abteilungen wissentlich in den Schritten mit involviert haben.
Okay, aber wenn du, wir spreche jetzt halt aus einem relativ großen Unternehmensumgebung. Ne, ich komme halt, ne, wir haben das, der Arbeitgeber ist sehr groß, die Mutterfirma. Wir können gar nicht außerhalb von vertrauten Händlern einkaufen. Es gibt bestimmte Händler, bei denen wir einkaufen können. Und wenn wir ein Produkt brauchen, das außerhalb davon liegt, dann ist das ein mehrschrittiger Prozess, wo halt viele Leute involviert sind. Also so einfach so einfach ist das bei den meisten Firmen halt auch nicht. Und wenn du so klein bist, wo das geht,
ja,
wo du einfach selber entscheiden kannst, wo du bestellst, dann hast du dasselbe Problem wie halt eine Privatperson auch.
Ja, stimmt auch wieder. Hm. Ja, schwierig. Also die Welt wird auf jeden Fall dazu hingehen. Das ist, glaube ich, unvermeidlich. Aber das ist spannend. Aber gerade wenn natürlich auch Visa dahinter sitzt, dann werden wir damit sicher noch ein paar mehr Informationen bekommen.
Was auch wieder so ein Ding ist, boah, ich meine, klar muss halt ein großer Zahlungsdienstleister damit im Boot sitzen und das mitentwickeln, weil die haben relativ gute Ahnung, wie Betrüger vorgehen.
Ja.
Die haben das beste Wissen, wie man Betrüger verhindert.
Hoffentlich, ja.
das von daher, die haben halt auch ein großes Interesse darin, ne, dass deren Kunden Vertrauen haben in die. das ist aber dann halt von dem Zahlungsdienstleister dann halt geführt wird. Boah, weiß ich nicht.
Ja, also es sind ja glücklicherweise nicht nur Visa da mit am Boot. A, haben Google und PayPal ein ähnliches, also ein vergleichbares System angekündigt.
Ja, sind Stripe, auch große Zahlungsdienstleistungen.
Ja, also Stripe und OpenAI sind mit Etsy unterwegs und arbeiten daran. Und Visa ist, wenn ich das jetzt richtig gelesen hatte, ist unterwegs mit Microsoft, also im Endeffekt arbeitet Visa zusammen mit Aiden, Coinbase und Microsoft, sowie Shopify, Stripe und Worldpay. Also die haben alle Zahlungsabwicklungen, ne? Das geht immer um, klar, gerade Shopify ist ja unheimlich, gerade im Dienstleistungssektor für Unternehmen unterwegs, ne, was Seitenaufbau und Anbieten eines Online-Shops im Endeffekt angeht, unheimlich intensiv auf dem Markt vertreten. Es sind alles Zahlungsdienstleister irgendwo. Aber es klingt zumindest so, dass niemand versucht, eine Insellösung zu bauen, sondern das wirklich als Standard zu etablieren.
Ja, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass das ein Standard wird. Das wird für die vielleicht ein Standard, damit die sich untereinander alle kennen. Aber
ja, die Gefahr besteht natürlich auch, ja.
Wir kennen das von Kreditkarten, die lizenzieren das bis zum geht nicht mehr. Die wollen da definitiv, wenn du deren Service nutzt, dass du da Cash da lässt. Das ist der Business.
Ja, ja, auch das stimmt, ja. Ja, spannend. Gucken wir mal, was da kommt. Ich bin immer noch großer Freund davon, meine Zahlungen selber zu tätigen und selber zu
auch Produkte zu finden. Also, nee. KI irgendwas anzuvertrauen, das ist ganz merkwürdig.
Ja, finde ich auch. Fühlt sich falsch an. Definitiv, ja.
Aber wie gesagt, irgendwann vielleicht mal. Aber selbst dann bin ich dann, okay, schlag mein Produkt vor. Und wenn ich glaube, das ist das richtige Produkt, dann mache ich den Zahlungsvorgang selber. Also ich sehe noch nicht, dass ich dann alles der KI überlasse.
Ja, gruselig. Fand ich
in meinen privaten Informationen. Das ist also ganz
merkwürdig. Oh ja, Also ich bin auch immer noch in der Fraktion, ich speichere ja selbst meine Kreditkarteninformationen in keinem Browser oder in irgendeinem Konto oder so.
Nee.
Das fühlt sich falsch an. Wir werden das weiter beobachten. So wie wir alles irgendwie auf dem Markt beobachten. Wir haben unsere Augen überall. Kommen wir nochmal einmal ganz kurz zurück zu Microsoft. Skype ist endlich tot. Also jetzt so wirklich. Microsoft
habe ich so ein bisschen gehört vorher. Aber das ist ja nicht nur Skype, ne?
Ich weiß nur von Skype. Also wenn du mehr Infos hast, dann komm da gleich gerne mit um die Ecke.
Ja. Mach ich.
Das, was ich gehört habe, ist, dass es eine riesige Löschaktion bei Microsoft geben soll, um alten Datenballast loszuwerden. Und da geht es vornehmlich um alle Datensätze zu Skype, die im Januar 2026 gelöscht werden sollen. Also gespeicherte Chats, geteilte Dateien, Bilder und Guthabeninformationen, die im Januar 2026, also gar nicht mehr so lange, von der Löschwelle betroffen sind. Und Microsoft möchte natürlich, dass ihr auf Teams umsteigt. Aber das ist so jetzt der letzte Gnadenstoß für Skype. Damit ist es dann halt wirklich endgültig tot im Endeffekt. Und es gibt noch Mittel und Wege, seine alten Daten zu exportieren. Wir werden euch den Artikel dazu auch mit anheften. Dann kriegt ihr eine TAR-Datei, also eine Archivdatei eurer jeweiligen Daten und könnt damit arbeiten. Aber das solltet ihr vor dem Januar 2026 machen, weil sonst ist weg. Das ist meine Info. Hast du da noch mehr?
Okay, ich habe noch mehr, weil Microsoft hatte jetzt irgendwann die Woche oder letzte Woche bekannt gegeben, dass die, und das ist jetzt schon was älter, und dass die haben angekündigt, dass Office Online Server abgeschaltet werden. Das bedeutet nicht, dass die Office-Anwendungen im Web verschwinden, sondern das sind halt die alten Office-Web-Apps, die nicht in Microsoft 365 angehören. Sondern das ist eine alte Variante davon. Und in diesen Office-Web-Apps, da gehört auch Skype dazu. Das heißt, Skype gibt es dann auch nicht mehr, wenn die alten Office-App-Server abgeschaltet werden, dann ist auch Skype dran. Gibt nicht mehr dann.
Ja.
Von daher wird dann halt aus zweiten Richtungen anscheinend kaputt gemacht.
Ah, okay. Das heißt, die Office-Online-Server im Endeffekt, die alten Office-Web-App-Server-Dienste werden im Endeffekt dann abgeschaltet. Damit einhergehend werden die alten Skype-Server abgeschaltet, und dementsprechend ist es nicht nur eine Datenlöschung für Skype, was mit Sicherheit schon viel sein wird, aber es scheint dann auch so zu sein, dass halt auch die alten...
Oder kann auch sein, dass es dann halt allgemein bei dem Office Online Server speziell um Skype for Business geht.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Business-Anwendungen.
Ja.
Ist egal. Skype ist tot. Ich glaube, dass das heute überhaupt jemand benutzt, ist für mich ein bisschen surreal. Aber gut. Es gibt auch noch AOL. Und Vielleicht können wir irgendwann mal eine Folge mit einem AOL-Thema machen.
Oh, sehr, sehr gerne.
Weil die machen auch noch ganz lustige Sachen.
Okay. Das können wir uns sehr gerne mal vor die Brust nehmen. Das klingt spannend. Da bin ich dabei. Das machen wir. Wie gesagt, also den ist ein Artikel von Netzwelt, zumindest so den Skype-Daten. mit einer Möglichkeit, euch eure Skype-Daten zumindest lokal dann auf eurem Rechner zu speichern. Hängen wir euch natürlich wie immer in die Podcast-Beschreibung und könnt ja gerne mit uns mitdiskutieren, was ihr von der Skype-Abschaltung haltet. Ich sehe das eher so wie Pascal. Skype ist tot und bin nicht böse darum, dass das jetzt auch endlich ad acta gelegt wird, weil das liegt vielleicht aber auch an meinem Beruf. Ich nutze halt schon seit gefühlt Jahrzehnten Teams. So. Aber, wie du es schon richtig sagtest, es gibt ja immer noch Menschen, die Skype nutzen.
Ja, wir haben... Also als ich angefangen habe zu arbeiten, da gab es bei uns in der Firma auch noch Analogtelefon. Als ich die Ausbildung angefangen habe oder während meiner Ausbildung, das war teilweise auch Projekte von meinen Kollegen, die waren dann involviert in dem Voice-over-IP-Ausroll-Ding.
Ja.
Und dann haben wir halt Cisco benutzt. Die haben mal auch Voice-over-IP-Clients gehabt, wo du dann halt den Client auf dem Rechner hattest, hast aber dein physisches Telefon benutzt. Ne? Also dein physisches Telefon hat die Nummer und das hast du dann einfach mit dem Client auf dem Rechner benutzt. Während Covid, wo dann halt der Großteil einfach im Homeoffice war, da haben die dann halt die Cisco-Telefone zurückgebaut und haben dann Nummern für Teams bestellt. Ich habe jetzt auch nur noch eine Teams-Telefonnummer.
Fairerweise muss ich sagen, ich hatte auch noch eine Zeit in einem meiner alten Betriebe, da haben wir Teams und analoge Telefonie benutzt, weil wir, also das war sehr, sehr, sehr verrücktes Konstrukt an der Telefonanlage, weil wir eigentlich, also wir hatten eine Nummer, aber drei verschiedene Tools, mit denen wir diese Nummer bedient haben. Einmal Teams, einmal ein Drittanbieter-Tool und halt unser Telefon analog auf dem Tisch. Das war auch Kraut und Rüben. Also es gibt die Wahnsinns, verrücktesten Konstellationen.
Wir hatten halt auch diese Übergangszeit, ne? Gerade Hoteltelefon, das hatte eine ganz, ganz merkwürdige Schaltung. Wenn so und so lange niemand das ins Telefon gegangen ist, dann wird das weitergeleitet und hier und da. Und wenn der auch nicht dran geht, dann geht das dahin. Und ne? Einfach weil du kannst halt im Hotel keinen Anrufbeantworter machen. Das geht nicht. Muss immer besetzt sein. Und sowas dann halt ins Digitale umzuwandeln war halt, glaube ich, das größte Ding. Und jetzt jetzt wollten sie irgendwann mal mit Teams integrieren, also war dann auch wieder ein furchtbarer Akt.
Ja, aber von Telefonie lasse ich auch echt die Finger. Ich habe da keine Ahnung von, das ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich, genauso wie die Exchange. Da bin ich auch raus.
Ja. Ja.
Gehen wir mal weiter zu weiteren Update-Schwierigkeiten. HP steht seit längerem ein bisschen mehr oder verschärft in der Kritik, weil irgendwann HP-Scanner gestreikt haben, Kunden 15 Minuten in die Warteschleife gezwungen wurden. Und jetzt kommt so der nächste Klopper. Es gab ein automatisches Update der hauseigenen One-Agent-Software, die vor allem bei den neuesten KI-PCs von HP installiert ist. Also vornehmlich das EliteBook X Flip G1i. Tolle Namen. Das Update hat zur Folge gehabt, dass ein Aufräumskript gelaufen ist, was eigentlich nur alte Software von HP deinstallieren sollte, beziehungsweise entfernen sollte. Ja, das ist nicht so cool gelaufen, weil das Skript hat nämlich einfach alle Zertifikate, die in der Zeichenkette 1E in ihrem Namen haben, also sowohl im Namen, im Aussteller oder im Betreff, rücksichtslos einfach alle gelöscht.
Wie kommt man, auf so einen Quatsch?
Ja, also, weil prinzipiell, also die Software, die es löschen sollte, heißt als 1E Performance Assistant.
Ja, und aber dann da suche ich genau danach. Nichts anderes. Da, niemals im Leben darfst du da einfach generell ja irgendwas mit da, vor allem zwei Zeichen. Ich glaube, es hakt.
Ja, das Problem ist, dass halt dieses Skript auch das systemkritische MS Organization Access Zertifikat vom Microsoft Entra ID löscht. Dieses Zertifikat ist dafür da, die Vertrauensbezeichnung zwischen einem Windows-Gerät und der jeweiligen Unternehmenscloud zu definieren. Hat dann nicht mehr funktioniert. Also die wenn du das Zertifikat löscht, dann kannst du dich halt nicht mehr in deiner Unternehmenscloud verifizieren und sperrst dich aus. ist halt schwierig.
Kann man so machen.
Ist halt total in die Hose gegangen. Das Update wurde mittlerweile natürlich das Update wurde natürlich wieder zurückgezogen. Es gibt die Möglichkeit der Wiederherstellung. Das erfordert aber einen manuellen Eingriff. Aber es ist halt so dieses warum? Warum passiert sowas? Also das sind Dinge, wo ich sage, wenn ich als Software- oder als Hardwarehersteller um die Ecke komme, dann sind das Fehler, die dürfen nicht passieren. Also
vor allem, wenn du weißt, dass so ein Skript ausgeführt wird, als ne, weil das ist ja dann auch eine erhöhte Privilegien, wenn du Software deinstallieren kannst. Und dann halt so willy-nilly einfach alles löschen, was irgendwas im Titel hat. Nee. Also entweder gleichst du den hundertprozentig ab oder du hast eine bessere Variante, Art und Weise, das zu identifizieren. So was kannst du nicht bringen.
Nee, definitiv nicht. Also geht nicht. Also das ist es sind wohl auch nicht es sind auch nicht alle Entra-ID-Zertifikate mit dieser kritischen Zeichenkette versehen. Also klar, ne, Zertifikate haben ja immer unterschiedliche Zeichenketten. Aber es sind wohl um die 10%. Was, wenn man bedenkt, also die Schnittmenge an HP-Usern und Microsoft Entra-ID-Nutzern, also Unternehmen, die auf Microsoft setzen, schon sehr groß ist, weil HP sehr, sehr lange bevorzugt für Microsoft Nutzungen bei vielen Dienstleistern verkauft worden ist. Das sind 10% schon echt viel. Und das ist echt problematisch. Vor allen Dingen, weil man sich halt aussperrt, ne? Also das ist ja, du hast ja dann keinen Zugriff mehr. Gar nichts. Ist ja, das ist eine Katastrophe. Was auch eine Katastrophe ist. Ich habe ja gerade schon mal angekündigt, dass Microsoft keinen guten Oktober hat. Und es gibt jetzt Microsoft hat einen Notfallfix für Vesus gepublished. Weil es eine hochkritische Sicherheitslücke in den Vesus-Servern gibt, die eine Code-Injection für Angreifer freigemacht haben. Was bedeutet das im Prinzip? Also der Vesus ist der, wie ist das nochmal ausgeschrieben? Also im Endeffekt ist es ein Server innerhalb meines Netzwerkes, der zentralisiert dafür sorgt, dass die Windows-Updates innerhalb meines Unternehmens zur Verfügung stehen. Das heißt, anstelle, dass jedes einzelne Gerät nach außen telefoniert und sagt, hey, liebes Microsoft, hast du ein Update für mich? Kommuniziert jedes Gerät innerhalb des Unternehmens mit diesem Vesus-Server und fragt den Vesus-Server, hey, gibt's ein neues Update für mich? Und der Vesus-Server geht als Single Point of Contact für Updates ins öffentliche Netz, also fragt bei Microsoft im Endeffekt an und sagt, hey, gib mir mal bitte alle Updates. Der lädt die dann runter und verteilt sie dann dementsprechend innerhalb des Unternehmens.
Wenn du die, genau, die kannst das natürlich auch so konfigurieren, dass du das manuell freischalten musst. Das ist gerade in größeren Unternehmen ist das üblich.
Spart natürlich was, aber da gibt es halt diese Schwachstelle oder es gab diese Schwachstelle, deswegen man sollte dringend seinen Windows Server Update Service das Update dafür installieren. Es war möglich, über eine Code-Injection sich in die Systeme zu schleusen. Und im Endeffekt geht es darum, dass Angreifer von Remote aus beliebigen Code mit erhöhten Privilegien ausführen hätten können. Besonders problematisch ist dieses Problem halt, weil diese Lücke komplett ohne Authentifizierung über das Netzwerk ausnutzbar ist. Das heißt, es gibt keine Sicherheitsinstanz dafür. Und wenn ich dann einfach irgendwelchen Code ausführen kann, ja, dann nach mir die Sintflut. Also das ist halt, das ist ein Super-GAU. Also das ist richtig kritisch. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass diese Sicherheitslücke auch genutzt worden ist. Das ist natürlich die Frage, bei wie vielen ist das aufgetreten? Aber wenn ihr einen Vesus nutzt oder ihr wisst, dass euer Unternehmen einen Vesus nutzt, dann empfiehlt das passende Update. Wie gesagt, es ist gefixt. Der Fix kommt, ich gucke gerade, ob ich rausfinde, welches KB-Update das ist, aber ich sehe es gerade ad hoc leider nicht. Sollte für euch kein Update zur Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit, dass ihr in der Firewall die Ports 8530 und 8531 blockiert. Damit hat man zumindest die Möglichkeit, das temporär zu schließen oder halt den Vesus zu deaktivieren, was manchmal ja auch nicht die Möglichkeit ist. Und deswegen ist halt ein problematischer Oktober für Microsoft. Ist ein bisschen viel. Oder nicht?
Naja, ist ja ein komplexes System, ne? Passiert halt im Westen.
Ja, das stimmt. Aber das,
ist halt blöd, wenn das dann halt alles auf einmal so reingefallen kommt, klar. Aber.
Ja, das stimmt.
Besser so als gar nicht.
Ja, und das sagen wir ja auch eigentlich immer, es gibt eine neue Sicherheitslücke, die Sicherheitslücke wird gefixt und dann gehen die wieder hin und suchen wieder neue Sicherheitslücken, die dann später wieder gefixt werden. Kein System ist hundertprozentig sicher. Außer es ist komplett offline, ohne externe Geräte, es steht halt einfach ohne Strom, ohne alles, das ist sicher. Hat ja nichts, ist ja auch noch nicht mal an. Das ist ein sicheres System, aber das macht ja gar keinen Sinn. Dann gibt es noch eine Warnung vom BSI. Es gibt anfällige WatchGuard-Firewalls, die angegriffen werden können. Es ist seit Wochen bereits bekannt, dass in der Security Appliance Firebox von WatchGuard, dass dort eine ernstzunehmende Sicherheitslücke entstanden ist. die auch aktiv ausgenutzt wird. Also es ist nicht so, dass es so, ja, es könnte irgendwie, sondern sie wird ausgenutzt und selbst der BSI kommt jetzt im Endeffekt um die Ecke und sagt, hey, wir sprechen eine offizielle Warnung raus, es gibt auch ein CVI dafür, den hängen wir euch natürlich auch mit in den Artikeln, für die, die CVIs sehr gerne hören oder lesen möchten. Da geht es darum, dass ich einen, wie heißt es jetzt im Deutsch, Out of Bounds Right Vulnerability, ich müsste mir jetzt gerade mal kurz die deutsche Übersetzung dafür reinziehen, weil Vulnerability ist für mich gerade Sicherheitslücke bei Sicherheitslücke beim Schreiben außerhalb der Grenzen. Und dadurch kippt halt das System im Endeffekt. Und gibt es natürlich auch Anleitungen, gibt Updates von WatchGuard. Also das letzte Update ist vom 21. Oktober. Also auch noch eigentlich sehr frisch, dafür, dass man es halt seit Wochen kennt. Und da ist halt die Bitte auch, die VPNs und Firewalls dahingehend zu updaten und die alten Systeme zu erneuern. Genau. Das dazu. Dann gibt es noch vom Europäischen Parlament eine Aktualisierung zu den Führerscheinvorschriften. Das EU-Parlament hat nämlich eine Aktualisierung der Führerscheinvorschriften zugestimmt. Und das gibt den Weg frei, um Führerscheine zu digitalisieren und auf dem Handy zur Verfügung zu stellen. Im Endeffekt geht's, ich sag mal, in die ähnliche Richtung wie die elektronische Patientenakte, die wir in Deutschland haben, nur halt EU-weit für den Führerschein, dass ich halt auch über mein Handy meinen Führerschein im Endeffekt immer bei mir trage und dabei habe, der dann auch als digitaler Führerschein erkennbar ist und legitimiert ist, also ich kann dann mein Handy vorzeigen, wenn ich zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle komme. Der physische Führerschein soll nicht abgeschafft werden, darum geht es nicht, sondern es geht einfach nur darum, mehr Möglichkeiten im Endeffekt geben. Was auch mit einhergeht, sind stärkere Grenzen, Strafen, die über die Grenzen hinweg durchgesetzt werden. Verstärkte Ausbildungsanforderungen, gerade was die Handynutzung am Steuer und so weiter geht. Was mich aber durchaus interessiert, natürlich von dir, Pascal, aber auch von euch Leuten da draußen, würdet ihr einen digitalen Führerschein auf eurem Handy nutzen? Wie ist eure Meinung dazu? Und was ist da so, wenn ihr nutzen würdet, warum? Und wenn ihr nicht nutzen würdet, warum nicht? Und jetzt darfst du. Würdest du ihn nutzen? Wenn du ihn haben würdest?
Kommt drauf an, was da für Daten drin stehen.
Also, so wie ich verstanden habe, alle Daten im Endeffekt, die der Führerschein trägt. Also Name, Führerscheinklassen, ich glaube, die Anschrift steht auch auf dem Führerschein. Steht die Anschrift auf dem Führerschein? Ich habe meinen Führerschein so selten angeguckt. Ich weiß gerade nicht mehr, was auf dem Führerschein steht. Genau, Name, Geburtsdatum, Ausstellungsamt, Ablauf der Gültigkeit, Geburtsdatum und Geburtsort hatte ich, glaube ich, ne? Die Nummer, also es steht nur der Wohnort drauf, aber keine Adresse. Aber Name und Geburtsdatum stehen halt drauf und halt welche Fahrzeuge ich fahren darf.
Ja. Warum nicht?
Also ich, die einzige Sorge, die ich dazu habe, ist, ob das, also die Digitalisierung funktioniert ja in vielen Dingen nicht gut. Und mein Problem, was ich halt mit solchen Sachen habe, ist, die Idee ist super toll. Also ich mag es prinzipiell, Sachen einfach in meinem Handy zu haben, weil es halt in meinem kleinen Portemonnaie Platz spart. Aber wie gut funktioniert das? Also ist der dann...
Also ich würde es halt nicht als einzige Lösung haben. Also wenn du darauf angewiesen bist, dass dein Handy geladen ist bei einer Verkehrskontrolle, dann hast du halt schon verschissen. Also sollte es dann... Ja. Also das sollte... Das ist dann halt mehr so als Convenience-Ding, ne? Also das ist eben schnell, ne? Du hast dein Handy sowieso schon irgendwie als Navi oder so, dann kannst du es eben rausnehmen, App aufmachen und zeigen. Musst jetzt nicht deinen Führerschein rauskramen. Du solltest deinen Führerschein dabei haben. Für den Fall, dass irgendwas, die App sich resettet hat und dein Führerschein nicht mehr auf der App ist oder irgendwas, App lädt nicht, keine Ahnung, irgendwas kann sein, dass du immer noch den physischen Führerschein hast.
Ja, also der Digitale ist definitiv kein Muss, aber Bürger sollen sich entscheiden, so wie ich es verstanden habe, also man kann sich frei entscheiden, ob man den digitalen oder den physikalischen haben möchte.
Wenn es entweder oder wird, was ich Quatsch finde, dann auf jeden Fall nur den physischen Führerschein.
Ja, genau, und das wäre halt meine Sorge, dass es ein oder wird und das wäre dann doof, ja. Wenn sie es so machen wie mit dem Personalausweis im Endeffekt, da hängt natürlich nochmal viel mehr dran, klar. Da ist es ja so, dass ja ich immer einen Personalausweis habe und da die Entscheidung treffen kann, ob ich den fürs digitale Zeitalter im Endeffekt aktivieren lassen möchte oder nicht. Ist natürlich nochmal ein anderes Prinzip.
Die Perso wären dann mal wieder zu viele Daten.
Aber das ist, also ich habe halt immer die physische Version und kann damit im Endeffekt durchs Leben schreiten und habe halt die optionale Möglichkeit, die digitalen Features meines Personalausweises zu aktivieren. Und wenn es beim Führerschein genauso wäre, zu sagen, hey, du hast immer den physikalischen Führerschein, aber kannst optional zusätzlich den in der App haben oder sonst irgendwann auf dem Handy, dann bin ich damit auch fein. Dann ist das in Ordnung. Weil dann habe ich ja prinzipiell die Möglichkeit, dann kann ich sagen, ich habe meinen physikalischen nicht mit mir, ich habe das Handy. Und wenn dann mal alle Stricke reißen, könnte ich ja trotzdem immer noch einen physikalischen vorzeigen, den ich aber vielleicht nicht im Portemonnaie habe, sondern irgendwo im Auto rumfliegen habe. Als Beispiel.
Ja.
Ja. Aber, wie gesagt, auch eure Meinung da draußen interessiert uns sehr. Deswegen teilt das gerne mit in den Kommentaren. Dann noch eine Kleinigkeit, die vielleicht gar nicht so klein ist. Grundsätzlich, OpenAI hat Konkurrenz zu Google angekündigt, weil OpenAI einen neuen Browser entwickelt, nämlich den ChatGPT Atlas Browser, der in direkter Konkurrenz zum Google Chrome stehen soll. Nach Ankündigung hat das der Mutterkonzern von Google, also Alphabet, auch durchaus gespürt. Mit 150 Milliarden Börsenwert-Crash. Und sie haben 150 Milliarden verloren. Was ich sehr interessant finde, weil der ChatGPT-Atlas-Browser soll nur ein bisschen... Also soll Features haben, die ich aus meinem Alltag schon kenne. Also da geht es darum, Seiten zu analysieren, direkte Sachen zu übersetzen, Inhalte zu verstehen, zu analysieren, etc. Was aber unter anderem zum Beispiel im Edge-Browser der Copilot schon kann. So. Aber sie wollen halt den Browser in Anführungsstrichen neu denken. Weiß ich nicht, wenn ich mich auf dem Markt angucke, dann denken schon sehr viele mit ihren Browsers und Browsers. und machen da sehr viel. Ja, genau, Brausasse. Und da weiß ich halt nicht, wie ChatGPT, die halt, also OpenAI, die ja eigentlich keine wirkliche Browser-Erfahrung haben, da mit Neuerungen um die Ecke kommen. Des Weiteren gibt's halt auch durchaus Warnungen zu Sicherheitsrisiken, dass dieser Browser halt ein kompletter Sicherheitsalbtraum ist, weil sie halt keine Erfahrung mit einem Thema Browser haben. Und das ist dann so...
Zudem die halt niemals im Leben haben die in der Geschwindigkeit eine neue Browser-Engine gebaut. Das heißt, sie benutzen irgendwie eine fertige. Ist egal, auf der Webseite ist sowieso aktuell nur für macOS verfügbar. Die werden wahrscheinlich irgendwie ein Safari-Frame benutzen. Das heißt, nur das Äußere ist höchstens neu. Also eine wirkliche Konkurrenz zu Chromium ist das sowieso nicht. Ja, und der Fakt, dass der wahrscheinlich, egal was du gerade tust, dein Browser, dein Verhalten überwacht. Nö. Ja, und dann ist es halt ein eigener Browser. Ja, selbst wenn die Engine nicht selber gebaut haben, die Browser sind so unfassbar komplex geworden.
Ja.
Da steigt man nicht mehr so ohne weiteres ein, ohne wirklich sicher zu sein, dass man das auf lange Sicht unterstützen kann.
Nee. Also ich sehe das auch sehr... es ist noch nicht mal ein netter Versuch. Es ist halt... Ich find's schwierig. Also... Ich meine, auch Google, Firefox und Co. haben irgendwann mal klein angefangen, aber...
Die haben aber den Vorteil, dass sie von Anfang an angefangen haben.
Ja, also, genau.
Na, also nicht ganz von Anfang an, aber als es halt so richtig losging, da hatten die alle schon einen Fuß fest da drin. Und ja. Es gibt ja auch durchaus Projekte, die recht ambitioniert sind. Lady Birds zum Beispiel ist eins, das von Grund auf einen neuen Browser programmiert.
Okay.
Die brauchen aber auch noch eine ganz schöne Zeit. Und den zu benutzen ist halt auch aktuell nicht sicher. Das sagen die auch an allen Ecken und Enden. Benutzt das nicht produktiv. Um gar keinen Umständen.
Ja. Also wenn ihr technikaffin seid, dann nutzt es vielleicht mal, um vielleicht so Kleinigkeiten mal auszuprobieren, aber bloß nicht aktiv. Also.
Du kannst halt aktuell auch keine Binaries irgendwo runterladen. Schon deshalb nicht. Ne? Also wenn du Lady Bird benutzen möchtest, dann musst du dir das selber kompilieren. Das ist dann auch nicht für jeder. Ich würde mich das jetzt nicht, möchte mir das, würde mir das jetzt nicht zutrauen, da die Dokumentation durchzulesen, wenn man das baut.
Nee, ich bin da ja auch, also
ein bisschen zu
wenn
viel.
Du dich schon nicht traust, dann kannst du dir vorstellen, dass ich mir erst recht nicht an sowas wagen würde.
Was ich aktuell habe, ist der Zen-Browser, der basiert aber auf Firefox.
Aber Firefox ist auch eigentlich ein ziemlich guter Browser.
Ja.
Vor allen Dingen unabhängig. Was ihn ja damals unheimlich stark gemacht hat.
Ja.
Früher war das ein Einstellungsmerkmal. Ne?
Ist halt teuer, so einen Browser am Leben zu halten.
Ja, das stimmt.
Und wenn du dann halt, wenn dein größter Geldgeber deine größte Konkurrenz ist, weiß ich nicht, ob du da noch so unabhängig bist.
Ja, das stimmt auch wieder. Ich will noch eben kurz mit einer kleinen Sache um die Ecke kommen. Vielleicht hat der ein oder andere von der Delos Cloud gehört. Die Delos Cloud ist ja eigentlich die Idee gewesen, ein deutsches ja, eine deutsche Cloud im Endeffekt anzubieten, um Microsoft 365 Produkte innerhalb von Deutschland auf eigens gehosteten Servern im Endeffekt anzubieten. Also, dass man halt nicht direkt bei Microsoft dann die Lizenzierung im Endeffekt vornimmt, sondern dass, wenn man Microsoft-Produkte haben möchte, also so Microsoft 365 und so weiter, dass das dann auf der Delos Cloud sein sollte. So habe ich es noch in Erinnerung. Jetzt gibt es eine Stellungnahme des baden-württembergischen Innenministeriums, in der es heißt, Zitat, gleichzeitig bleibt die Anwendungsebene Microsoft-Software, die nicht öffentlich zugänglich ist, deren Quellcode vom Hersteller kontrolliert wird, proprietäre Software, und als US-Software den Vorgaben des US-Cloud-Acts unterliegt. Trotz der souveränen Infrastruktur können daher, Zitat weiter, nicht in vollem Umfang von vollständiger Souveränität gesprochen werden, da theoretisch Zugriffe auf Anwendungsdaten durch Drittstaaten, zumindest in einer Grauzone, nicht ausgeschlossen werden können. Und das war ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke der Delos Cloud, nämlich Daten in nicht sogar Deutschland, sondern auf Europaebene zu sichern. Aufzuzeigen, dass wir eine eigene Souveränität haben und diese Daten nicht abfließen nach Microsoft. Deswegen hat man diese Delos Cloud als Zwischenschnittstelle eigentlich geplant. Also Delos kommt, ne, Microsoft liefert an Delos und Delos liefert dann im Endeffekt an nach Europa. Ja, aber es zeigt sich halt, dass das wohl doch nicht so funktioniert.
Ja, gibt jetzt halt hier halt konfliktierende Gesetze. Ne?
Ja.
Die Amerikaner schreiben in ihren Gesetzen, nur weil du im Ausland tätig bist, heißt das nicht, dass wir nicht euch dazu anweisen dürfen, Daten aus dem Ausland an uns weiterzugeben. Ne? Das heißt, wir können euch gesetzlich dazu auffordern, Information aus einem fremden Land zu uns zu spielen. Und die EU sagt, wenn Daten auf unserem Gebiet gespeichert werden, dann müssen die da auch bleiben. Ja, was machst du denn jetzt?
Ja.
Das sind halt Gesetze, die du als Unternehmen halt keine Chance hast.
Ja. Ja, das Schlimme ist ja eigentlich, dass die Delos Cloud eigentlich als souveräne Cloud für den öffentlichen Dienst gedacht war, ne? Also da sollten ja primär öffentliche Dienste drauf sein und das macht's halt.
Und wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du aber auch nicht sagen, gut, dann spielen wir da jetzt Software aus Amerika auf. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen.
Ja. Ja. Es ist also alles nicht so einfach, wie man sich das gedacht hatte mit dieser Delos Cloud. Und
ja, aber auch irgendwer, wer dafür für das Projekt verantwortlich ist, hat ja nicht kapiert, wie die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten ist oder so.
Ja.
Also nur weil du die Software installierst, heißt das halt nicht automatisch, dass die Firma, die die Software entwickelt hat, sich nicht an amerikanisches Gesetz halten muss. So, die sind halt auch irgendwo ja gezwungen dann dazu. Die sind halt jetzt zwiegespalten. Da geht nicht.
Ja, wenn man halt bedenkt, dass damals der Bundeskanzler Olaf Scholz halt auch noch für die Delos Cloud geworben hatte und gesagt hat, ja, dass wir schaffen eine souveräne Cloud-Lösung für unsere öffentlichen Dienste. Also da steckt wahrscheinlich auch wieder viel, viel mehr hinter, als wir nur.
Und da ist jetzt Microsoft auch nicht in der Schuld so oder so. Ne?
Nein.
Der, das dieses Projekt führt, der die Delos Cloud aufgebaut hat und sich gedacht hat, ja, Microsoft Software, ja. Machen wir.
Ja.
Nee. Dann bringt's nichts.
Nee. Dann bringt es nichts. Ja, sollen wir noch mal kurz über den Elefanten im Raum sprechen?
Der Elefant im Raum.
Ja, der, also ich meine, was diese Woche passiert ist, ist, glaube ich, also viele haben es mitbekommen, dass viele Internetdienste irgendwie am Anfang der Woche, beziehungsweise wenn die Folge veröffentlicht wird, letzte Woche, ja, Schwierigkeiten hatten. Und das lag eventuell an dem AWS-Ausfall, der stattgefunden hat. Und weil die Datenbankdienste eine Störung hatten in der Region Nord in Virginia, also das waren die US East 1 Server, die da Probleme hatten, das aber halt ja auf viele, viele Dienste Auswirkungen hatten und viele Dienste stundenlang nicht mehr erreichbar waren. Und wenn ich dich im Vorgespräch richtig verstanden habe, dann hast du dich da auch ein bisschen reingearbeitet. Deswegen würde ich dir kurz die Bühne überlassen. Reingearbeitet.
Ich habe mir das einmal angelesen.
Ganz reingearbeitet, vorsichtig. Sag ich doch.
Reingearbeitet. Der Ursprung des Problems war ein eine Race Condition, nennt sich das. Also wenn wenn dadurch durch moderne Computer können mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. Das ist ganz cool. Das kann aber auch dazu führen, dass Dinge fertig berechnet werden, bevor du das erwartest. Vor allem, wenn du mit unterschiedlichen Diensten auf anderen Computern arbeitest. Also wenn du abhängig davon bist, was andere Computer gerade machen und du auf eine Antwort von denen wartest, kann das schon mal zu Verzögerung kommen. Und wenn du das nicht erwartest und dein Programm nicht sorgfältig darauf achtet, dass alles in der richtigen Reihenfolge passiert, dann nennt man das eine Race Condition, die man nicht haben möchte, in dem Fall. und zwar benutzt Amazon für ihren AWS-Service, also das der Amazon Web Services. Die bieten halt alles Mögliche an Infrastruktur und Load Balancing und Datenbanken an, was man sich nur so erträumen kann, sage ich mal. Deshalb ist der Dienst auch so beliebt. Deshalb fällt auch bei so Kleinigkeiten immer sehr viel aus, weil der halt so beliebt ist. Weil es weniger Alternativen gibt. In dem Fall benutzt Amazon ein DNS, also Domain Names, um ihre Anwendungen zu balancieren. Na, also wenn ein Server überlastet ist, kann ein zweiter benutzt werden oder ein dritter. Ne? Und die Aufgaben werden dann halt verteilt, je nachdem, wie belastbar die Server sind. Und intern wird dann DNS dafür benutzt, um das vernünftig zu verteilen. Auch nach außen hin. Ne? Also wenn du von außen reinkommst und sagst, ich möchte jetzt eine Aufgabe erfüllt haben, dann guckt man auch erstmal nach einem DNS-Eintrag, da bekommt man dann eine IP zurück und dann fragt man diesen Server an für diese Aufgabe. Damit man aber nicht den Load Balancer direkt beirrt, macht man das dann halt über DNS, ne? Also die Main-Name-Auflösung. Das heißt, du fragst nach dem nach der IP-Adresse zu einem Namen und du bekommst immer mal wieder eine andere IP-Adresse. Relativ normal sowas. Intern hat Amazon dann dafür Planer, ne? Die gucken dann in einem bestimmten Rhythmus, wie die Belastbarkeit ist, und plant dann den DNS-Eintrag zu bearbeiten. Das geht in der Regel relativ schnell. Und in diesem Fall hat es aber verzögert. Das heißt, ein Planer war noch im Prozess, einen neuen Plan aufzustellen, als der nächste schon kam. Und hat dann schon einen neuen Plan aufgestellt, bevor der erste fertig war. Die schreiben dann in ihrem Summary von dem Problem, dass sie zwar checken, bevor ein Planer losläuft, ob es noch Pläne gibt, die ausgeführt werden sollen, die dann gelöscht werden, bevor der Planer losläuft, um einen neuen Plan aufzustellen. Das passiert aber wohl nicht am Ende. Das heißt, wenn der Planer dann einen neuen Plan aufgestellt hat, dann checkt er nicht nochmal, gibt es noch Pläne, die ich vorher löschen sollte? Oder hat ein anderer Planer in der Zwischenzeit einen Plan aufgestellt? Jetzt hat dieser Planer, der zu spät kommt, halt einen ungültigen Plan aufgestellt und DNS-Einträge gelöscht. Blöd gelaufen.
Ja.
Der Plan wird dann halt auch, ist dann auch in Kraft getroffen. Ne? Dann kommen Anfragen von außen, so, ey, gib mir doch mal IP-Adresse zu dem Namen. Und du bekommst aber nur eine leere Antwort. Damit kann man dann natürlich nicht weiter arbeiten. Und das hat sich dann auch nicht wieder erholen können. Das heißt, die nächsten Planer haben dann auch diese IP-Adressen nicht wieder eingetragen oder so. Und damit sind dann halt mehrere Systeme nach und nach dann halt ausgefallen.
Ja.
Da gibt's noch das ganze Ding ist sehr komplex. Wer das wirklich alles wissen möchte und der halt auch genug technisches Verständnis hat, der darf sich gerne das Summary mal durchlesen. Für mich war das sehr interessant, weil das ist halt, es war halt eigentlich so eine Kleinigkeit gewesen, die man hätte leicht überprüfen können. Weil dann hinterher kam dann natürlich auch so, dann hast du dann Load Balancer, die dann checken, wie gesund, das nennt man so, wie gesund die einzelnen Services sind oder Server, und kann dann halt auch, je nachdem, wie belastet das System gerade ist oder wie gesund das System gerade ist, kann dann auch eigene von sich aus neue Instanzen hochfahren, und aber in dem ganzen Durcheinander hat der Load Balancer dann halt auch Instanzen hochgefahren, wieder abgeschaltet, hochgefahren und hat es einfach nicht geschafft, wieder von alleine in so einen gesunden Ablauf reinzukommen. Und dadurch, dass das halt so komplex war, so ein komplexes Problem oder so ein komplexes System, wurde dann halt auch, du kannst dann halt nicht irgendwie ein System neu starten und dann funktioniert das wieder, sondern du musst dir dann erstmal einen Plan machen, okay, welches System basiert auf was? Was müssen wir zuerst anschalten? Was muss zuerst laufen, damit wir die anderen Systeme wieder anschalten können? Und deshalb hat das halt auch so lange gedauert, bis das wieder alles rund lief.
Ja. Ja, vor allen Dingen, weil ja die EC2-Instanzen, also im Endeffekt die virtuellen Computer, die ja betrieben worden sind, ja dann auch mit fehlerhaften Netzwerkkonfigurationen teilweise gestartet worden sind, weswegen sie dann halt auch nicht erreichbar waren, dann hast du natürlich eine Gesamtlast, die halt reinkommt, weil du ja andauernd neue Anfragen hast. Deswegen kam es halt zu Request Limits Exceeded. Also es war ja eine aufeinanderfolgenden, also es ist ein Steinchen, hat sich gelöst und hat halt eine Lawine ausgelöst, im Endeffekt. So von der Dramaturgie
her. Und auch nicht sofort, ne? Also du kannst nicht irgendwie da drauf gucken und siehst sofort, da ist das Problem. Sondern das hat sich halt über Stunden hinausgezögert, bis das System dann komplett kollabiert ist.
Ja.
Weil eigentlich haben die ja Systeme, um halt sowas aufzufangen und sich wieder herzustellen von alleine. Ne, weil die haben so viele Systeme und so viel Geräte, das kannst du halt männlich gar nicht überwachen, das musst du automatisieren.
Ja.
Wenn deine Automatisierung dann schlägfällt und irgendwas sich aufhängt, blöd gelaufen.
Ja, also das sind Dinge, die passieren. Also die passieren, das ist halt einfach, das kann man auch nicht vorhersagen. Das sind halt einfach so komplexe Prozesse, dass man die nicht klar identifizieren kann und sagen kann, ja, da passiert das jetzt im Endeffekt. Das, was ich ein bisschen schade finde, was man daraus macht, ist wieder vorhalten, wie abhängig wir doch im Endeffekt von amerikanischen Diensten sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wie häufig haben wir auch in Deutschland mal Probleme, weil im Frankfurter Rechenzentrum mal irgendwie was querläuft. So, das passiert, das ist normal. Oder ganze Rechenzentren abbrennen. Wie hieß das? War das das OHS-Rechenzentrum?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall, es ist ein Rechenzentrum ja unwiderruflich auch abgebrannt und kann nicht wieder aufgebaut werden. Aber auch da hatten wir dann halt starke Schwierigkeiten. Ich finde, das hat nichts mit Abhängigkeiten zu tun, sondern es ist eher, wir sind alle so vernetzt und verdrahtet und bauen auf Dienst und Dienstleister zurück, die natürlich etabliert am Markt sind. Und laufen halt nicht über irgendwelche Kleinrechner bei Hinz und Kunz in irgendeiner in einem Ringbus oder so. Da bleibt es halt nicht auf, dass Technik irgendwann mal versagt oder einen Fehler macht und wir unser Internet in großen Teilen dann einfach mal stolpert. So, das ist doof, das ist ärgerlich. Das ist auch für Amazon richtig, richtig kritisch. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber daraus eine ganz klare Abhängigkeit zu erklären und zu sagen, ja, guck mal, alle Dienste, die dann offline waren, da hat potenziell die US-amerikanische Behörde drauf Zugriff und Panikmache und so weiter. Das finde ich halt auch wieder, wo ich denke, es ist ungünstig gelaufen oder mit deinen Worten zu sagen, blöd gelaufen. Es passiert, aber ich finde, es ist kein Signal für irgendwas in Richtung, wir sind da jetzt abhängig und oh Gott, es ist alles schlimm und katastrophal, weil es hier also genauso passiert und Auswirkungen auf andere hat.
Mir persönlich ist es gar nicht aufgefallen, weil ich zu dem Zeitpunkt am Pennen war.
Ja.
Von daher.
Nee, ich wollte meine Frau über Signal eine Nachricht schreiben.
Ich kann das aber nachvollziehen. Wenn man halt sieht, wie viel vom Web halt von einer Cloud abhängig ist.
Ja, das.
Das ist ein bisschen beängstigend. Also wir brauchen mehr Konkurrenz in dem Gebiet.
Da stimme ich zu. Das Konkurrenz belebt das Geschäft und da bin ich völlig d'accord. Aber es ist kein Signal für Verschwörungstheorien. So. Also, weil das passiert halt. Die Abhängigkeit selber per se, da gebe ich dir recht. Also wir bräuchten mehr Konkurrenz, keine Frage. Und keine fast Monopolstellung im Endeffekt. Und jetzt habe ich das Ende meines Satzes vergessen.
Das macht nichts.
Ja. Aber was mich vielleicht abschließend noch interessieren würde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was sagt ihr zum AWS-Ausfall? Wart ihr betroffen? Habt ihr es gemerkt oder habt ihr wieder Pascal auch geschlafen, als es aufgetreten ist?
Ich meine, es war hier halt, für den größten Teil war es hier mitten in der Nacht, als das passiert ist.
Ja. Stimmt. Wir haben ja gegen Mittag war bei uns ja schon wieder alles behoben. Also, ich konnte wieder Signal-Nachrichten an meine Frau schicken. Perfekt. Super. Dann haben wir sogar mit ein bisschen Überlänge endlich nach fast einem Jahr wieder eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ich glaube, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als, lieber Pascal, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Danke für das nette Gespräch. Und ich hoffe auf eine baldige Wiederholung. Und
ich dir aber auch.
Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Nerds am Apparat Podcast. Tschüss.
Ja. Auf Wiederhören.